Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Schriftsteller Shafar Cenuçak. Guten Tag, Herr Cenuçak.
Guten Tag.
Ich frage Sie, sind Sie ins Studio gewandert?
Teils, teils. Ich wandere viel in der Stadt, aber heute bin ich auch mit der S-Bahn gefahren. Das sind doch ein paar Stationen hierher.
Okay, aber auch ein paar Wanderschritte.
Ja, unbedingt. Und zwar auch durch den schönen Volkspark.
Mhm. Warum frage ich das? Heute ist der 119. Deutsche Wandertag. 119, also 118 Deutsche Wandertage hat es schon gegeben. Das heißt also, das ist schon eine altehrwürdige Institution. Das Wandern ist über viele Jahrzehnte schon etwas, was die Deutschen gerne tun. Können Sie das verstehen?
Das kann ich sehr gut verstehen. Es gibt ja sogar den Begriff der Wanderlust, das in andere Sprachen übergegangen ist. Also im Grunde genommen ist es ein weites Feld, ein philosophisches Thema.
Mhm. Und Wandern kann man doch gut nachdenken, finde ich.
Ja, also und beobachten.
Ich persönlich, ja, wandere gern.
Gerade. Und für mich ist es auch sehr inspirierend, übrigens auch in der Stadt. Also ich gehe sehr gerne in der Stadt. Ich bin eher Flaneur als Naturwanderer, aber das Flanieren und das Beobachten, das gehört auch, ist ein Teil meiner Arbeit als Schriftsteller.
Mhm. Und Flanieren zeichnet sich dadurch aus, dass man was tut?
Dass man erstmal ziellos ist und zweitens auch nicht unbedingt sehr schnell.
Okay, verstehe. Ich bin eher eine Bergwanderin und habe dann eher den Gipfel im Blick und finde es dann schön, wenn man von oben diese schöne Sicht hat übers Land.
Ja, Sie haben ja auch eindeutig die bessere Figur.
Ach, vielen Dank. Der Tag heute mit dem Schriftsteller Shafar Cenuçak und wir sortieren gemeinsam diesen 3. Juli 2019. Was ist das Thema des Tages? Das ist, dass Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin werden könnte. Das schlagen die Staats- und Regierungschefs der EU vor. Das Europaparlament muss diese Personalie aber noch bestätigen. Heute Nachmittag will Ursula von der Leyen sich in Straßburg bei den Abgeordneten vorstellen, um Unterstützung werben. Und da sind nicht alle einverstanden. Zum Beispiel nicht Reinhard Bütikofer, der Vorsitzende der Europäischen Grünen.
Der Einzige, der groß triumphiert, ist Herr Orbán. Daran kann man schon sehen, in welche Richtung die Sache geht.
Das sagt Herr Bütikofer und er spielt eben an auf den ganzen Prozess, wie das jetzt gelaufen ist, dass eben Viktor Orbán aus Ungarn und die drei anderen Visegrad-Staaten, Polen, Tschechien und die Slowakei, sich gegen den Niederländer Frans Timmermans gestellt hatten als EU-Kommissionspräsident und sich damit ja letztlich durchgesetzt haben. Herr Cenuçak, ist das jetzt alles ein demokratisches Verfahren?
Nein, das ist ein sehr trauriges Verfahren. Und ich bin auch sehr besorgt um diese Europäische Union, muss ich sagen. Und zwar schon seit Jahren, eigentlich seit der Ablehnung einer EU-Verfassung. Weil wir im Grunde genommen in so einem Zwischenstadium sind. Wir wissen nicht genau, wohin es weitergeht mit dieser EU. Wird es ein Europa der Vereinigten Staaten? Wird es ein loses Bündnis von Nationalstaaten? Das ist völlig unklar. Und da das so unklar ist und das im Unklaren gelassen wird, haben wir auch immer wieder solche Problemfälle, wie gestern, dass im Grunde genommen Rat und Parlament eben nicht harmonieren und auch nicht koordiniert arbeiten, sondern vielleicht auch gegeneinander arbeiten werden. Wir werden es ja sehen.
Das werden wir sehen. Wir werden sehen, wie die Entscheidung des Parlaments dann ausfällt, ob man sich gegen Ursula von der Leyen ausspricht im Parlament. Aber diese Frage, ist das demokratisch oder nicht, würde ich doch ganz anders beantworten. Ich würde sagen, doch, es ist demokratisch, denn das Parlament hat ja die Macht im Fall des Falles gegen diesen Vorschlag Ursula von der Leyen zu stimmen.
Das ist nicht entschieden. Da haben Sie völlig recht. Das ist nicht entschieden. Ich bin auch sicher, da wird es auch noch einige Diskussionen geben. Aber Unklare ist ja zwischen diesen Gremien die Machtverhältnisse. Die sind ja nicht richtig geklärt. Die sind formal geklärt, aber inhaltlich ist es nicht ganz geklärt. Und wir wissen, dass einfach die Staaten auseinanderdriften in Europa. Also nicht nur die Politik in den Ländern, das ist ja ganz selbstverständlich, dass es unterschiedliche politische Ausrichtungen gibt, aber auch die Nationalstaaten, so wie sie aufgestellt sind, driften auseinander. Jeder hat eine andere, nicht jeder, aber viele haben eine andere Vorstellung von Europa als andere und das muss man eben koordinieren, zusammenbringen und für mich ist es eigentlich sehr formal, was da passiert und das Inhaltliche ist sehr, sehr in den Hintergrund geraten. Wenn man überlegt, da hat Bütikofer ja recht, wenn man überlegt, dass der Timmermans deshalb gescheitert ist, weil er sich für demokratische Rechte, für den Rechtsstaat, für Menschenrechte, für eine Gefährdung dieser Werte, dieser europäischen Werte stark eingesetzt hat. Und es ist egal, ob das gegen osteuropäische, westeuropäische, südeuropäische Länder geht. Egal, wo das passiert, eigentlich ist es die Aufgabe europäischer Politiker, sich dafür zu engagieren. Wenn es der Grund ist, warum er gescheitert ist, dann haben wir wirklich ein Problem.
Gut, er hat sich in der Tat dafür eingesetzt, dass der Rechtsstaat zum Beispiel in Polen gestärkt wird wieder. Deswegen sind die Polen ihm kritisch gegenüber. Aber insgesamt, Sie haben gesagt, es geht ja darum, die Europäische Union zusammenzuhalten. Und genau das haben Merkel und Macron ja jetzt versucht, indem sie eben eine Kandidatin jetzt aufstellen, die die Unterstützung eigentlich jetzt aller Staats- und Regierungschefs hat.
Ich bin dafür, die europäischen Werte zusammenzuhalten. Das ist ganz was anderes als die Europäische Union zusammenzuhalten. Ich bin nicht für einen Pragmatismus, der sozusagen sagt, es ist uns egal, was im Kontinent für Verhältnisse herrschen.
Aber
was
es könnte Rechtsstaatlichkeit ja sein, dass Ursula von der Leyen auch für die Rechtsstaatlichkeit sich
das
einsetzt.
Das wird sie bestimmt tun. Ja,
das denke ich auch.
Da bin ich nicht im Zweifel. Aber das Problem ist nur, wo sind die Grenzen dessen? Ja, also das ist nicht geklärt. Wo sind die Grenzen der Möglichkeiten sozusagen, wenn es zu Vorfällen kommt, die nicht mehr mit den Werten, den Gründungsideen der Europäischen Union einhergehen, wenn es solche Entwicklungen gibt? Wer kann da sozusagen voranschreiten und hier Grenzen ziehen? Das ist sehr, sehr schwierig,
aber
weil da die ganzen Nationalismen reinkommen und auch natürlich auch Geschichte reinkommen. Das ist ja auch nicht einfach. Ja.
Aber ob hier wirklich gegen die Werte verstoßen wurde? Ich meine, Fakt war ja, man konnte sich auf Timmermans nicht einigen.
Aber nein, es wird doch, schauen Sie doch mal in Ungarn die Situation der Presse an, Entschuldigung. Also das ist doch wirklich, es geht nicht um diesen Vorgang. Ich versuche das jetzt klar zu machen. Es geht mir nicht um den Vorgang. Es geht ganz prinzipiell um Rechtsstaatlichkeit, um Verhältnisse in der Gesellschaft in den verschiedenen Ländern. Ja. Und das ist gefährdet. Und dafür gibt es nun sehr viele Zeugnisse und auch Diskussionen. Und das müssen wir ernst nehmen.
Okay, da würde ich Ihnen komplett zustimmen. Natürlich in Ungarn, in Polen muss man darauf dringen, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Jetzt nochmal aber trotzdem zurück zu diesem Prozedere, das wir jetzt hier erlebt haben. Nochmal Reinhard Bütikofer zitiert, der hat gesagt, das ist alles ein beispielloser Machtkampf zwischen dem Rat, also den Staats- und Regierungschefs und dem EU-Parlament. Stimmt das denn?
Das ist noch trauriger, wenn das richtig ist. Weil es ging ja jetzt darum, die EU zu demokratisieren. Sehen Sie, wir sind doch zur Wahl gegangen, ich auch, eigentlich mit einem stärkeren Engagement als sonst. Weil wir dachten, jetzt muss man das Europäische Parlament stärken, jetzt muss man demokratische Kräfte stärken und so weiter. So sind viele Menschen in Europa zur Wahl gegangen. Und jetzt, was kommt dabei raus? Im Moment sieht es wieder so aus, als würde man sozusagen in Hinterzimmern irgendwelche Entscheidungen treffen. Das Parlament, da haben Sie aber völlig recht, das Parlament muss sich jetzt wehren. Ja? Das muss jetzt auch zeigen, dass es sozusagen wert ist, gewählt zu werden. Ja? Das muss der Bevölkerung auch klar gemacht werden. Sonst entfremden sich ja Leute noch mehr von der EU. Und das ist doch keine gute Sache.
Ja, wobei man sagen muss, das Parlament hätte sich ja zuvor auf einen starken Kandidaten auch einigen können, hat man ja nicht gemacht.
Wie viel Zeit hatte man denn eigentlich jetzt?
Ich denke, man hatte genügend Zeit.
Naja,
man konnte sich zum Beispiel von Parlamentsseite nicht auf Frans Timmermans auch einigen.
Ja. Das
gab auch den EVP-Kandidaten Weber. Aber gut, heute Nachmittag wählt das EU-Parlament in Straßburg einen neuen Präsidenten oder eine Präsidentin. Das wird dann wahrscheinlich der Sozialdemokrat, der Italiener David Sassoli. Aber auf der Liste steht auch Ska Keller. Wenn das Parlament jetzt wirklich Unabhängigkeit beweisen würde, könnte es die Grünen wählen, Ska Keller.
Ja gut, aber die Grünen haben natürlich keine Mehrheit in diesem Parlament. Ja.
Aber also, das wäre natürlich
eine schöne Überraschung. Aber.
Wahre Unabhängigkeit.
Ja, ja.
Safa Cenocak hier zu Gast in Studio 9 heute Mittag. Wir gucken nach Brüssel, da werden die Spitzenjobs neu vergeben. Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden. Ein ganzes Personalpaket ist da ja geschnürt worden. Der belgische Premier Charles Michel soll EU-Ratspräsident werden. Die französische IWF-Chefin Christine Lagarde dann die Spitze der Europäischen Zentralbank übernehmen. Und der spanische Außenminister Josep Borrell soll EU-Außenbeauftragter werden. So haben sich das die Staats- und Regierungschefs gedacht. Jetzt hat das Parlament natürlich das letzte Wort. Das haben wir eben schon besprochen. Hier zu Gast der Schriftsteller Safa Cenocak. Über diese Hintergründe haben wir gesprochen. Jetzt noch mal, Herr Cenocak, würde mich interessieren, wie sehen Sie denn Ursula von der Leyen als Person, als mögliche neue EU-Kommissionspräsidentin? Wir hören Sie aber erst kurz selbst, was sie denn gesagt hat, ob sie überhaupt bereit wäre, dieses Spitzenamt zu übernehmen.
Jeder und jede kann was für Europa tun. Wir können alle in unseren jeweiligen Positionen auch immer etwas tun für Europa.
Also kann sie was tun?
Also ich glaube, dass sie eine überzeugte Europäerin ist. auf jeden Fall. Das ist immer schon mal eine gute Nachricht. Ob sie denn immer so eine glückliche Hand hatte in der Politik und auch in den Ministerien, kann man, glaube ich, darüber kann man, glaube ich, streiten.
Sie meinen jetzt im Verteidigungsministerium
ja, die verschiedenen Sachen? Ja, da sind ja sehr unterschiedliche Meinungen. Da bin ich kein Experte, kann das nicht beurteilen. Aber der Zustand der Bundeswehr ist ja nun seit Jahren schon besorgniserregend. Das kriegt man immer wieder mit. Und dann dieser Untersuchungsausschuss, der jetzt läuft, wegen den Beraterverträgen. Nun gut, also das sind so ein paar Sachen, die, sagen wir mal, so einen Schatten werfen. Aber das ist aus meiner Sicht ja nicht das Problem, sondern das Problem ist tatsächlich die Vorgehensweise, dieses Zusammenspiel zwischen Rat und Kommission und was sie denn für einen Plan hat, das würde mich interessieren. Ich habe von ihr jetzt keinen Plan oder irgendwas, wird sicher in den nächsten Tagen kommen, denke ich mal, weil Europa hat große, große, große Probleme zu lösen. Da kommen wir ja noch zu sprechen heute, denke ich mal, auf eines dieser Probleme.
Ja, Migrationspolitik.
Ja, es sind noch sehr, sehr viele und da ist eigentlich Stillstand leider.
Also wir haben Klaus Remme im Hauptstadtstudio. Herr Remme, Sie kennen Ursula von der Leyen ja persönlich. Wie sehen Sie das denn? Denken Sie, sie würde eine gute EU-Kommissionspräsidentin abgeben?
Also ich habe sie in den letzten 5 Jahren, in den Jahren, als sie Verteidigungsministerin war, beobachtet auf vielen Reisen und kann insofern vielleicht darüber berichten. Wenn ich mir die gesamte politische Vita anschaue, dann habe ich eigentlich keinen Zweifel, denn man muss selbst auf europäischer Bühne lange schauen, um ein Regierungsmitglied zu finden, das so lange Regierungsjahre Verantwortung getragen hat und gleichzeitig in so unterschiedlichen Ressorts wie Familie, Arbeit, Verteidigung. Und wenn wir dazu nehmen, dass einfach die persönliche Biografie, und da ist der Geburtsort Brüssel nur eine Marke, aber auch die Sprachkenntnisse, das Auftreten, die persönlichen Beziehungen, die sie hat in Europa, dazu nehmen, dann ist das für mich als persönliche Qualifikation eigentlich zweifellos eine gute Wahl. Aber, wir haben es ja gerade gesagt, das ist nicht das alleinige Kriterium.
Da fragt sich natürlich der Wähler, warum bitte nicht gleich als Spitzenkandidatin bei der Wahl aufstellen, ja, von der EVP.
Genau das Gleiche würde ich auch sagen. Ja, genau. Wäre sie aufgetreten und hätte sich im Wahlkampf bewährt, hätte sich präsentiert, es wäre wirklich eine glänzende Kandidatin gewesen. So sitzen wir hier und vermengen unterschiedliche Kriterien. In der Tat, das Verfahren ist sehr, sehr strittig. Und da sie im Wahlkampf nicht aufgetreten ist, verwundern Reaktionen wie die von FDP-Chef Christian Lindner eben vor einer halben Stunde nicht. Er sagte nämlich:
Sie wird sich auf einige sehr kritische Fragen in der Fraktion der Liberalen, Renew Europe, in Europa einstellen müssen. Wir wissen nichts von ihr, wofür sie europapolitisch steht. Keine Inhalte über die Sicherheitspolitik hinaus sind überliefert. Und da wird einiges nachzuarbeiten, aufzuarbeiten sein, bis es dort überhaupt eine Entscheidung über eine Unterstützung geben kann.
So, das ist die eine Richtung der Kritik. Und die andere ist eben ihre Amtsführung, vor allen Dingen in den letzten Jahren, mit all den Hypotheken, die da sind. Gorch-Fock, Berateraffäre, Bundeswehrausstattung etc.
Also sie hat sich ja eingesetzt für militärisches Engagement, gerade auch deutsches militärisches Engagement, für einen Ausbau dessen, was Deutschland leisten kann. Wird ihr das nicht angerechnet werden?
Absolut wird ihr das angerechnet. Und die Tatsache, dass sie gestern einstimmig gewählt oder nominiert wurde, so muss man ja sagen, einstimmig Unterstützung bekam, auch aus Osteuropa, hat damit zu tun, dass spätestens nach der Annexion der Krim Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin jemand war, die massiv für eine stärkere Präsenz der NATO, auch der Bundeswehr im Osten gestritten hat. Das kommt ihr jetzt zugute. Dazu kommt die Europäisierung der Sicherheitspolitik. Das hat zwar auch Kostenzwänge als Ursache, aber so etwas muss man vertreten. Sie hat den Verteidigungsetat massiv erhöht. Und all das sind Pluspunkte in den Augen der Amtskollegen von Angela Merkel.
Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio. Und wir bleiben zusammen, auch mit Safa Cenocak, der hier im Studio ist, und fragen gleich nochmal, wie denn jetzt diese Personalie Ursula von der Leyen in der Bundespolitik aufgenommen wird. Wir haben eben schon FDP-Chef Lindner gehört, aber da gibt es ja noch ein paar mehr Reaktionen. Deutschlandfunk Kultur und Sie, Studio 9, der Tag heute mit Safa Cenocak und uns auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio mein Kollege Klaus Remme. Ursula von der Leyen ist noch deutsche Verteidigungsministerin. Das könnte sich ändern, wenn sie EU-Kommissionspräsidentin werden wird, falls das EU-Parlament zustimmt. Herr Cinuschak, wenn sie das werden würde, dann braucht ja Frau Merkel in ihrem Kabinett eine neue Verteidigungsministerin oder einen neuen Verteidigungsminister. Wer könnte das sein?
Nun, das ist wahrscheinlich so ein Job gleich nach SPD-Vorsitz in der Beliebtheitsskala. Aber es gibt einen Namen, der gehandelt wird. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Und man sollte vielleicht auch mal ein bisschen in die Truppe hineinhören diesmal.
Und
das
wird ja nicht selten
gemacht. Es wird der Name Tauber immer wieder gehandelt. Könnte ich mir vorstellen, dass dieser Name sich durchsetzt. Aber das ist jetzt eine reine Spekulation natürlich.
Klaus Remme, was meinen Sie? Wie viele Chancen hat Herr Tauber?
Ja, ich spekuliere mit, dass Peter Tauber ist natürlich die Tatsache, dass er im Moment Staatssekretär ist im Verteidigungsministerium in einer prominenten Situation. Man kennt ihn als ehemaligen Generalsekretär. Gleichzeitig hat er sich Expertise erworben und auch daran liegt es, dass Fachpolitiker wie Henning Otte aus dem Verteidigungsausschuss oder Johann Wadephul, den stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden, genannt werden. Aber es werden auch Politiker wie Jens Spahn genannt. Und das hat eben damit zu tun, dass der Bendlerblock, also das Verteidigungsministerium, ein besonderes Ministerium ist. Eines, das mit extremen hohen politischen Risiken behaftet ist, aber eben auch mit Chancen. Denn wer dort reüssiert, und das sind sehr, sehr wenige, der hat im Prinzip höchste Weihen verdient.
Ja gut, aber man könnte eventuell reüssieren, oder? Es ist
ja
möglich.
Ja, wobei ich finde zum Beispiel Gesundheitsressort, nicht? Das ist ja auch ein wahnsinnig schwieriges und kompliziertes Ressort. Und so immer mittendrin die Leute auszutauschen, ist das gut? Kommt das gut an bei der Bevölkerung? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber es könnte jetzt auf jeden Fall notwendig werden. So. Ich meine, ein Name war auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat zwar schon abgewunken, aber vielleicht, Herr Remme, wäre es ja doch ein Schritt, den sie gehen könnte, weil sie ja relativ machtlos im Moment in der Parteizentrale sitzt.
Machtlos mit Einschränkung, denn über die Besetzung der Kabinettsposten entscheiden die Parteien, so heißt es im Koalitionsvertrag. Und da spätestens kommt Annegret Kramp-Karrenbauer als Mitentscheiderin ins Spiel. Ich halte es für relativ glaubwürdig, wenn sie sagt, ich habe mich für ein Parteiamt entschieden, dass es dabei bleiben wird. Aber bevor wir über all das nachdenken müssen, müssen wir natürlich fragen, was macht denn eigentlich die SPD? Denn im Moment spucken die Sozialdemokraten ja Gift und Galle über das Verhalten von Angela Merkel und das hat möglicherweise das Zeug zur Koalitionskrise.
Meinen Sie tatsächlich, weil die SPD diese Personalie jetzt nicht mitträgt, eine neue Koalitionskrise?
Also wir haben ja die Tatsache, dass Angela Merkel sich gestern enthalten hat. Und wir wissen, das hat sie getan, mit Rücksicht darauf, dass kein Konsens gefunden wurde mit der SPD. Wenn ich jetzt Sigmar Gabriel höre, der diese Enthaltung als Quatsch bezeichnet und sagt, wenn Merkel von der Leyen ohne Kabinettsbeschluss benennt, dann ist das ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung und ein Grund, die Regierung zu verlassen. Dann ist das Argument von Gabriel ein interessantes, nämlich so sagt er, der EU-Kommissionspräsident oder die Präsidentin ist gleichzeitig ja der Kommissar des Landes. Jedem Land steht ein Kommissarsposten zu. Dieser Kommissions- oder Kommissarsposten muss aber durchs Kabinett und dieser Beschluss ist nicht erfolgt.
Aber Hand aufs Herz, ich meine, die Möglichkeiten der SPD, eine Krise auszulösen, die Konsequenzen doch auch wirklich begrenzt, denke ich mal, abgesehen von Gift und Galle, die man so rhetorisch ausbreiten kann.
Naja,
oder?
Die SPD hat natürlich den ultimativen Sprengsatz für diese Regierungskoalition und das ist der Austritt.
Aus der Koalition.
So ist es.
Wie haben sich denn die Linken geäußert? Haben sie sich schon geäußert?
Sarah Wagenknecht hat sich geäußert und es ist im Prinzip ein Chor von Kritikern. Und da kann ich sogar, wie gesagt, jetzt sogar die SPD mit einnehmen. Und die zielen natürlich immer auf diese doppelte Ebene, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Zum einen auf das Verfahren, das Demokratiedefizit, das wir ja eben gemeinsam auch festgestellt haben. Und dann auf die Amtsführung von der Leyen. Da fällt es der Opposition angesichts eines laufenden Untersuchungsausschusses natürlich leicht, Makel festzustellen.
Ich meine, wenn ich jetzt im Sinne der SPD spreche, die sich ja immer für Geschlechtergerechtigkeit auch ausgesprochen hat, wenn man jetzt mal vom Verfahren absieht und dann vielleicht sagt, okay, wenn es alles so kommt, würde Europa im Grunde von zwei Frauen dann geleitet, die mächtigsten Aufgaben. Also wenn das Europaparlament zustimmt, würde Ursula von der Leyen erste Präsidentin der Europäischen Kommission und Christine Lagarde würde ja erstmals auch als Frau die Europäische Zentralbank leiten. Also Geschlechtergerechtigkeit im Sinne dieser Sache ist das nicht schlecht.
Ja, das mag schon sein, aber wenn ich da jetzt kurz mal an Katharina Barley denke, die ja für die SPD in den Wahlkampf gezogen ist. Sie hat gerade unabhängig davon, ob das Frauen oder Männer gesagt, das ist völlig unakzeptabel, dass wir uns von Orbán und einem Salvini diktieren lassen, wer hier EU-Kommissionspräsident wird. Und wenn es dann am Ende eine Frau ist, dann wird das für Barley wenig ändern.
Klaus Remme im Hauptstadtstudio, vielen Dank. Und hier im Studio bleibt Safa Cenocak. Carola Rakete ist aus Italien ausgereist. Das war die Nachricht vorhin, die deutsche Sea-Watch-Kapitänin. Wo sie jetzt ist, wird nicht bekannt gegeben, weil es wohl zahlreiche Drohungen gegen sie gegeben hat. Sie stand ja erst unter Hausarrest, weil sie eben in Lampedusa angelegt hat mit ihrem Schiff und die Flüchtlinge an Land bringen wollte. Und dann wurde ihr vorgeworfen, Beihilfe zur illegalen Einwanderung unter anderem. Herr Cenocak, was ist der entscheidende Punkt an dieser Geschichte? Ist das der, dass wir einfach jetzt die Migrationsflüchtlingspolitik, die ganze Problematik nochmal wirklich in den Blick nehmen?
Ach, da bin ich sehr skeptisch. Was wollen wir denn in den Blick nehmen? Wir haben doch schon alles gehabt. Diese Situation im Mittelmeer ist ja nun seit Jahren im Gange. Die Zustände in Libyen, in Nordafrika, aber vor allem in Libyen, in diesem sehr chaotischen Land im Moment, fast gar nicht regiert. Ja, ist ein Failed State. Wir haben das ja mit verursacht. Die sind unerträglich. Also da kommen immer schreckliche Berichte. Es ist so unerträglich alles, dass wir, glaube ich, das einfach nur noch verdrängen. Und das finde ich wirklich schrecklich. Das ist übrigens auch eben ein EU-Thema, muss man schon sagen. Das ist kein deutsches Thema. Ja, das ist ein EU-Thema. Die EU versagt auf der ganzen, ganzen Linie. Und wir müssen uns da dringend überlegen, was überhaupt möglich ist heute noch. Ja, wie man sozusagen das Problem an der Wurzel packen kann. Und da gibt es ja auch viele Fachleute, die vieles darüber sagen, schreiben. Es wird einfach nicht gehört. Wir müssen einfach eine andere Afrikapolitik machen. Wir müssen über die Zuwanderung nochmal grundsätzlich anders denken als bisher.
Ich denke, das Neue ist trotzdem die Stimme von Matteo Salvini, dem Italiener, dem italienischen Innenminister. Neu. Naja, jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber in dieser Schärfe doch immer wieder für mich überraschend, dass er dann so Sachen sagt wie, man müsse jetzt Italien verteidigen gegen europäische Politiker.
System
die Italien wie eine Kolonie behandeln.
Genau, er findet ja auch die Richter jetzt fehl am Platze, die jetzt die Frau Rakete freigelassen haben. Und ja. So.
Also der Ton ist
also eine Sache muss ich aber schon sagen. Eine Sache muss ich schon sagen. Man kann sich über Herrn Salvini natürlich aufregen. Aber was hat man für Italien gemacht? Wo stand man eigentlich, als Italien tausende Migranten aufgenommen hat über Jahre? Wo stand man, als Griechenland das gemacht hat? Wo stand man, als die Türkei das gemacht hat?
In der Tat.
Man stand nirgendwo. Man hat sich das nicht mal angeschaut. Aus der Ferne im Fernsehen lief da ein Bürgerkrieg in Syrien. Natürlich kann man nicht alle Weltprobleme in Brüssel, in Straßburg lösen oder auch nicht in Berlin und auch nicht in Rom. Aber man muss gemeinsam arbeiten. Man muss ein Konzept entwickeln. Darauf warten die Menschen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen die Unmenschlichkeit auf die Fahne geschrieben haben, sondern es geht darum, dass wir glaubwürdige Konzepte haben, wie diesen Menschen geholfen werden kann, die wirklich in Not sind. Ich diskutiere jetzt nicht über die Seenot. Das zu diskutieren, finde ich geradezu obszön. Also was wir jetzt mittlerweile machen, dass wir die Seenot diskutieren, das finde ich obszön. Weil Menschen, die in Lebensnot sind, im Meer oder auf dem Meer, da gibt es ja Regeln international. Da gibt es sogar eine Pflicht, diese Menschen zu retten.
Aber es gibt natürlich diese Diskussion, wie viele Menschen stechen in See, wenn sie denken, dass sie aufgenommen werden von Schiffen wie der Sea-Watch. Ich will auch gar nicht in diese Diskussion jetzt gerade einsteigen.
Ich möchte diese Diskussion von vornherein wurzelhaft unterbinden. Wenn Menschen der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie ihr Leben verlieren auf dem Meer, dann gibt es nur eine Sache, Rettung. Und das andere, das muss man eben auch diskutieren. Was können wir machen, damit diese Situation verbessert wird, zumindest teilweise?
Ja, und da hat gerade heute das Institut für Bevölkerung und Entwicklung eine Studie zur Zukunft der globalen Migration rausgebracht. Und die These ist, wir brauchen in Europa nicht weniger, sondern mehr Zuwanderung. Und Rainer Klingholz leitet dieses Institut und er sagt eben, angesichts der demografischen Entwicklung in der gesamten EU, nicht nur in Deutschland, in Italien, sondern in allen EU-Staaten, wäre Zuwanderung wünschenswert. Doch dazu müsste die Zuwanderung gut geregelt werden. Wir hören ihn mal.
Zwei Dinge. Erstens, wir brauchen dringend eine einheitliche europäische Position in Sachen Zuwanderung. Und zwar geht das sowohl für die humanitäre Zuwanderung, also dass man Menschen in Not entsprechend den internationalen Regeln Asyl gewährt und andererseits eine koordinierte Zuwanderungspolitik für die Arbeitsmärkte. Denn auch die Länder, die sich heute gegen Zuwanderung jedenfalls verbal wehren, Polen oder Ungarn, die sind in einer ähnlichen Lage wie wir, was die Alterung der Bevölkerung anbelangt. Auch die brauchen Zuwanderer. Und in Polen ist das auch der Fall. Dort kommen die meisten Zuwanderer allerdings aus der Ukraine. Aber das wird in der großen Öffentlichkeit relativ wenig diskutiert.
Ja, und wir wissen natürlich, dass Polen sich auch gegen die Aufteilung der Geflüchteten in Europa immer gesträubt hat, gesagt hat, wir können keine aufnehmen, die übers Mittelmeer gekommen sind oder nur sehr, sehr wenige. Aber ich frage mich, Herr Cieniuczak, diese These oder auch diese Erkenntnis, Zuwanderer werden gebraucht, warum dringt die eigentlich nicht bis zu uns wirklich durch?
Weil die falsch eingetütelt ist. Es geht hier nicht um Angebot und Nachfrage. Es geht um Menschen. Und natürlich brauchen wir Zuwanderung. Das ist über Jahre, Jahrzehnte wird das ja gesagt. Wir hatten ja auch viel Zuwanderung. Mein Gott, die Bundesrepublik Deutschland ohne die Gastarbeitereinwanderung der 60er Jahre ist doch wirtschaftlich überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Ja, das ist eine Binsenweisheit. Aber was heute das Problem ist, es gibt verschiedene Art von Ängsten und Nöten. Die Zuwanderung als solches, als wirtschaftliches Modell, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber die Not, die in Afrika herrscht, der Hunger, die Perspektivlosigkeit, ist eine andere Geschichte. Ja? Wir können nicht sagen, weil da die Not ist, können wir uns darüber freuen, weil dann kommen die Menschen hier rüber. Das ist doch kein Zusammenhang. Wir müssen die Not dort lindern.
So hat das auch nicht gemeint.
Aber das kommt irgendwie nicht an, diese Botschaft. Ich glaube, wir müssen die Not der Menschen vor Ort lindern, den Menschen auch wieder Heimat bieten. Und zweitens, Bürgerkriegsflüchtlinge zum Beispiel sind ja auch keine Zuwanderer. Das geht ja kreuz und quer, wird dieser Begriff mittlerweile benutzt. Das sind Flüchtlinge, das sind Kriegsflüchtlinge, die haben nach der Genfer Konvention bestimmte Rechte. Also es wird im Grunde genommen alles, oder politisch Verfolgte, ja, die Asyl genießen, ist wiederum eine andere Sache. Was wir brauchen, ist tatsächlich Zuwanderung europaweit, aber qualifizierte Zuwanderung in bestimmte Bereiche, das müssen die Staaten selber lenken dürfen. Und gleichzeitig müssen sie eine Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgen, die Regionen, wo die Menschen wirklich in Not sind, wo sie um ihr Leben rennen, ja, da zu helfen. Und diese Afrika-Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte, das geht ja über einen langen Zeitraum. Seit ich Kind bin, ja, aus den 60er, 70er Jahren, Willy Brandt hatte noch einen Nord-Süd-Dialog angestellt. Genau wegen dieser Problematik. Wir haben die Klimakrise vor Augen. Das wird sich noch viel, viel mehr verschärfen. Und da habe ich wirklich Sorge, dass das noch nicht verstanden worden ist. Das ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern es geht hier um was ganz Grundsätzliches, um das Leben der Menschen und die Verbesserung der Umstände, damit sozusagen auch vor Ort etwas gedeihen kann.
Sagt Safa Cieniuczak. Christina Hähnel ist die Ärztin, die auf der Internetseite ihrer Praxis veröffentlicht hat, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Es geht um den Paragraphen 219a, der hier in Frage steht. Der stellt das als verbotene Werbung unter Strafe. Sie ist angezeigt worden. Es gab einen Prozess, der über mehrere Instanzen ging. Jetzt, heute, hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ihre Verurteilung wegen illegaler Werbung für Abtreibungen aufgehoben. Hier im Studio ist weiter Safa Cieniuczak, uns jetzt aber auch zugeschaltet, meine Kollegin Gudula Geuter im Hauptstadtstudio. Ist das Gericht hier von sich aus tätig geworden, weil es ja eben jetzt eine Änderung dieses Strafrechtsparagraphen 219 gibt?
Nein, es gilt der alte Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Das Gericht kann nicht von sich aus tätig werden. Das war der ganz normale Instanzenzug, nämlich jetzt die dritte Instanz. Aber es war eben so, es war ja im November 2017 vom Amtsgericht Gießen Christina Hähnel verurteilt worden. Nicht, weil sie zum ersten Mal das auf ihrer Homepage geschrieben hat, aber es war die erste Verurteilung. Deshalb die Auseinandersetzungen darüber, zumindest mit der Staatsanwaltschaft, sind Jahrzehnte alt zwischen Ärzten und Staatsanwaltschaft. Auch als das Landgericht Gießen als Berufungsinstanz im Oktober vergangenen Jahres entschieden hat, galt noch das alte Recht und nun war ganz regulär eben das Oberlandesgericht Frankfurt als dritte Instanz dran und da haben wir inzwischen ein neues Recht und deswegen jetzt auch diese andere Entscheidung.
Und der Paragraph 219 war ja insofern geändert worden, dass Ärzte also das jetzt auf der Internetseite bekannt machen dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Doch wie sie das tun und welche Methoden sie haben, das dürfen sie nicht selbst veröffentlichen. Ist das in Frage?
Ja, und das wird auch dieses Verfahren weiterhin entscheiden, denn sie ist nicht etwa freigesprochen worden. Das Urteil ist aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen worden an das Landgericht Gießen. Und zwar schreibt das Oberlandesgericht in der Pressemitteilung, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass noch Feststellungen getroffen werden, die ergeben, dass die Informationen, die die Angeklagte im Internet über die durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche veröffentlicht hatte, bei Anwendung des neuen Rechts straflos wären. Soweit die Pressemitteilung, mit anderen Worten, das, was bisher festgestellt wurde in diesem Verfahren, und das Oberlandesgericht kann nur damit arbeiten, was festgestellt wurde, das hätte möglicherweise eben den Freispruch noch nicht hergegeben. Es kommt jetzt also darauf an, wie genau damals Hänel auf der Internetseite aufgetreten ist. Inzwischen, ich habe es gerade nachgeschaut, sagt sie nur, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und bietet weitere Informationen per E-Mail an. Sie selber geht aber offenbar davon aus, dass es damals eben anders war, denn sie hat auch schon angekündigt, gegen das neue Recht vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Und es sind auch in Berlin schon auf der Grundlage des neuen Rechts zwei Ärztinnen verurteilt worden, weil sie eben nicht nur über die Tatsache als solche informiert haben, sondern auch dazu gesagt haben, dass ein medikamentöser, narkosefreier Schwangerschaftsabbruch zu ihrem Leistungsspektrum gehört. Also mit anderen Worten, das ist noch offen, was beim Landgericht jetzt rauskommt.
Und es ist in der Tat so, habe ich auch gelesen, dass Frau Hänel also letztendlich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen will, Herr Cenocak. Sie möchte einfach diesen Paragraphen 219 insgesamt gerne abgeschafft wissen. Können Sie das verstehen?
Absolut. Absolut. Mir ist auch völlig rätselhaft, warum Ärzte nicht darüber informieren können, was sie tun, wenn es denn nicht ungesetzlich ist. Also entweder ist es ungesetzlich, dann ist es eine Straftat, oder ist es nicht, dann darf doch eine Ärztin, ein Arzt informieren, was er macht, und zwar wirklich den Patienten. Mhm. Ich glaube, es geht hier wiederum darum, das Recht der Frauen auf möglichst wenig Leiden einfach abzustreiten. Das finde ich schrecklich. Also auch diese ganzen Debatten, warum muss eine Schwangerschaft mühsam sein, eine Schwangerschaftsabbruch mühsam und qualvoll sein oder so. Also es ist doch absurd, wenn es leichtere Methoden gibt, warum soll das den Frauen verwehrt werden? Also diese Einstellung verstehe ich überhaupt nicht.
Danke, Herr Cenocak, und danke auch ins Hauptstadtstudio an Gudula Geuter für die Einschätzung. Safa Cenocak war an meiner Seite in dieser Stunde. Ich nehme an, Sie wandern heute Nachmittag noch ein bisschen.
Absolut. Ich mache wieder eine meiner Stadtwanderungen. Ich habe mir den Müggelsee ausgewählt.
Oh, schön.
Diesmal. Scheint jetzt nicht die Sonne, aber ich muss sagen, das ist sehr angenehm. Ich freue mich darüber, dass die Sonne nicht scheint.
Die Zeiten haben sich echt geändert.
Richtig.
Schön, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Danke dafür.
Gerne.